Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. Januar 2026. Dominik Feusi, Markus Somm. Ja, gut. Wir haben das Erste, was aktuell ist, heute war eine Medienkonferenz von der Linken. Es geht um ihren Klimafonds. Dominik, du bist gewesen. Deine Eindrücke, was ist da gesagt worden?
Ja, die Initiative, die will 0,5 bis 1% vom Bruttoinlandprodukt reservieren, an der Schuldenbremse vorbei, der Staat soll das Geld ausgeben. Jetzt tönt das so noch wenig, 0,5 bis 1%. Das sind aber dann, wenn man es zusammenzählt, bis 2050 sind das 100 bis 200 Milliarden Franken, wo Linksgrün für den Klimaschutz will ausgeben. Sie sind überzeugt, dass wenn der Staat das ausgibt, dass auch tatsächlich im Klimawandel etwas passiert, weil sie haben argumentiert, die Kosten sind oder die Gefahren und die Kosten von diesen Gefahren, die sind so gross, die sind 34 Milliarden. Jetzt, wenn ihr gut zugelassen habt, ist ja schon da ein Missverhältnis. Also man gibt 100 bis 200 Milliarden aus, um Kosten von 34 Milliarden zu verhindern. Auf das gibt es von Linksgrün keine Antwort. Auch nicht. Ich habe dann gefragt, ich meine, das Geld, das wird die anderen Länder ja schon ausgeben. Ich habe dann das Beispiel Deutschland genommen. Deutschland hat 500 Milliarden ausgegeben, hat Stromproduktion um 20% gesenkt, den Strompreis verdreifacht, die Industrieproduktion kaputt gemacht. Die Industriegüter werden jetzt im Ausland produziert, wo sie mehr Emissionen verursachen. Und der Strom, den sie noch haben, der hat auch 5-mal höhere Emissionen als zum Beispiel der in Frankreich, der mit Atomkraftwerk läuft. Aber das ist alles egal. Das Edik Wermuth hat dann gesagt, die Schweiz sei halt nicht Deutschland.
Das ist gut, das ist eine wichtige Erkenntnis. Nein, aber ich meine, erstens ist interessant, das ist natürlich wieder eines von diesen Tricks, dass man die Schuldenbremse aushebeln kann. Und du merkst natürlich bei den Linken, das ist schon interessant, das wollen sie ums Verrecken. Sie wollen einfach die Schuldenbremse kaputt machen, aushebeln, relativieren. Und dann muss man mal überlegen, was ist da für ein perverser Gedanke dahinter? Was hat das mit der linken Gesinnung zu tun, dass man einfach das Gefühl hat, wir sollten einfach so viel Geld können ausgeben wie möglich und so viel Schulden machen wie möglich. Was ist bitte schön links an dem? Es ist eine katastrophale Finanzpolitik, wo frühere Sozialdemokraten, Willy Richard, Otto Stich, Helmut Hubacher, nie gemacht hätten. Das ist einfach dumm. Es ist weder bürgerlich noch links, es ist einfach dumm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, eben, was hast du gesagt, 100 Milliarden? Ich meine, das ist ja Wahnsinn.
100 bis 200, je nachdem.
Wahnsinnig viel Geld. Wahnsinnig viel Geld für etwas, wo, eben, wie du es richtig sagst, einfach keine Rolle spielt. Selbst wenn es total effektiv wäre in der Schweiz, würde es nichts bringen. Weil, ja, was ist die Schweiz? Ist die Schweiz jetzt so gross wie China oder Amerika oder Indien? Es ist absurd. Und dann kommt immer der Blödsinn, ja, Vorbild. Ah, wo hat denn das Ausland bitte schön je uns als Vorbild genommen? Wo? Könnt ihr mir das einmal sagen? Haben wir da AV eingeführt in Indien? Oder haben wir die direkte Demokratie in China? Nein, es gibt nichts aus der Schweiz, wo je kopiert worden wäre vom Ausland. Das ist ein völliger Mumpitz mit dem Vorbild und ist natürlich auch nur ein Argument, das man muss bringen, weil man sonst keine Argumente hat. Und das wichtigste Argument, Dominik, ist da ganz klar. Das Geld geht überall in Projekte, so wie wir es ja tausendmal gesagt haben bei anderen Fällen, wo linke Leute tätig sind. Irgendwelche Umweltwissenschaftler, irgendwelche Solarunternehmer, irgendwelche Forschungsbüros, die uns dreimal sagen, was wir noch mehr Geld ausgeben sollten, die leben davon. Es ist reine Klientelpolitik und sonst nichts.
Also das ist auch eine Beurteilung von Kasper und von mir, dass wir sagen, am Schluss geht es um eine finanzpolitische Vorlage, Beschaffung von Geld für linksgrüne Klientel. Es ist interessant, dass du jetzt das gesagt hast mit dem Vorbild. Das war genau eine Frage von einem SRF-Journalist. Ja, aber sogar wenn man das Geld ausgibt und sogar wenn das etwas irgendwie dann bewirkt, aber weltweit läuft ja gleich alles in eine andere Richtung. Man hat dann eben gesagt, ja, wir müssen das halt machen, wir müssen halt vorausgehen. Das ist der alte Glaube und es ist am Schluss, das zeigt die Antwort, es ist egal, ob es wirklich etwas nutzt. Interessant ist noch, das wirst du dann auf dem Plakat sehen, man wirbt mit einer alten Elektroloki, einer RE44, ganz schöne Loki, die vor dem Gotthardtunnel steht und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was soll das zu tun haben mit dem? Man sagt, oder? Also man probiert Leute wie dich anzusprechen, und wo sagt, ja, So wie man eben den Gotthardtunnel gebaut hat, so wie man später in Staudämme investiert hat, muss man jetzt in Solarpanels investieren. Also du siehst dann eben links siehst du, das Gotthardportal mit der Loki und rechts siehst du eine junge Dame, die eine Solarmonteurin darstellen vor einem Solarpanel. Und das heisst dann Klimaschutz bauen, damals wie heute. Dass der Gotthardtunnel nichts mit Klimaschutz zu tun hat, ja sogar die Staudämme nichts mit Klimaschutz zu tun haben, sondern einfach mit der Tatsache, dass eine funktionierende Wirtschaft Strom braucht, das ist dann schon ein bisschen zu komplex für Lisa Mazzone. Und ich glaube, für den Cedric Wermuth nicht, aber bei ihm ist es halt einfach PR, oder?
Ja, vor allem, also den Tunnel finde ich wirklich noch lustig, weil der Tunnel ist gebaut worden zu einer Zeit, wo es natürlich noch kein Strom, also keine Elektro-Eisenbahn gegeben hat, wo nicht elektrifiziert ist. Mit was sind denn die Eisenbahnen gefahren früher noch, wo man den Gotthard gemacht hat und eröffnet hat? Mit Kohle. Es hat überhaupt nichts zu tun mit Klimaschutz. Im Gegenteil, man wollte, dass es noch mehr Verkehr gibt zwischen Italien und Deutschland. Deshalb haben Deutschland und Italien maßgeblich viel gezahlt für den Gotthard. Die Schweiz hat nicht allein gebaut oder besser nicht allein finanziert, sondern die Italiener und die Deutschen haben da massiv investiert. Und es ist nur darum gegangen, dass ihre Züge häufiger, schneller, bequemer hin und her fahren. Und alles in Kohle. Also mit Klimaschutz 0,0 zu tun gehabt. Vielleicht auch noch etwas Zweites, was ich auch noch lustig finde. Cedric Wermuth und Lisa Mazzone sind beides Politiker. Diese Bahnen sind nicht erfunden worden von Politikern, sondern von privaten Unternehmern, von privaten Erfindern. Die ganzen Eisenbahnen in der Schweiz sind bis 1800, weiß nicht mehr, wenn Nationalisierung kommt, etwa 95, glaube ich, wird diese Bahn verstaatlicht. Vorher alles privat. Alles private Initiativen. Auch der Gotthard übrigens private Initiativen. Der Alfred Escher, ein Unternehmer, ist auf die Idee gekommen. Und das ist da, wo unterschiedlich ist. Heute haben die immer das Gefühl, die Politiker, sie sagen eigentlich die besseren Unternehmer. Sie wissen, wie die richtige Technologie geht. Solarzellen natürlich, Elektromobilität natürlich. Ja, warum tun sie denn nicht selber investieren? Wieso tut denn der Cedric Wermuth seinen Sparbatzen nicht einmal bei Tesla investieren? Gut, da würde er lieber kotzen, als dort Geld geben.
Genau.
Wieso tun sie nicht dort Geld selber, euer eigenes Geld investieren in die Ideen, die ihr anscheinend daran glaubt? Vielleicht haben sie kein Geld, wobei, wenn man Nationalrat ist in der Schweiz, hat man genug Geld, kann man auch mal investieren. So wird es nicht funktionieren. Aber du hast noch etwas anderes erzählt, Lisa Mason, oder? Die ist ja jetzt eigentlich Präsidentin von der Grünen. Und zwar schon relativ lang.
Also, genau.
Also das ist ein Totalausfall, oder?
Ja, sie hat sich einfach verheddert. Also ein Kollege von Tamedia hat gefragt, ja, also wenn ihr Steuererhöhungen für den Klimafonds ausschliessen, oder? Wie ist das denn, woher kommt denn das Geld? Sind das wirklich nur Schulden? Und eben geht das alles an der Schuldenbremse vorbei. Und sie hat eigentlich auf das nur geantwortet im Text von der Initiative, sie gibt klar, woher das Geld kommt. Eben, rund um die Schuldenbremse herum. Und man tut das einfach reservieren. Sie hat sich dann verheddert. Natürlich in dem, wo Linksgrün immer glaubt, ja, die Ausgaben sind eigentlich ja Investitionen. Das wird ja auch immer gesagt, oder? Man tut das so vermischen. Und es sei am Schluss, gäbe es ja noch Ertrag daraus. Man tut auch noch Darlehen sprechen, wo zurückzuzahlen sind. Also, es ist sehr komplex gewesen, was sie dann gesagt hat. Es ist überhaupt nicht klar, woher das Geld kommt. Es ist auch nicht klar, wie man das genau dann verteilen tut. Der Cedric Wermuth ist dann und hat gesagt, ja, es gäbe auch noch einen Spielraum für das Parlament, um das zu bestimmen. Oder das kann man dann am Schluss eben immer sagen.
Gut, ich würde sagen, man müsste so im Parlament jetzt die Regeln einführen, dass jeder Nationalrat und Ständerat, der irgendeine Ausgabe vorschlägt und die nachher als Investition bezeichnet, soll doch den Tatbeweis bringen und auch privat investieren. Wenn das so irrsinnige Ideen sind, Cedric Wermuth, dann finden wir, musst du auch mal in Klimapolitik privat investieren. Mit deinem eigenen Geld, wo du sonst brauchst, um mit deinen Kindern Ferien machen oder in der Weltgeschichte rumfahren oder fliegen mit deinen vielen Flugzeugen. Das ist doch der Punkt. Investieren dort, wo ihr daran glaubt. Und wenn man eben nicht dort innen investiert, glaubt man nämlich gar nicht dran. Und der Cedric Wermuth, der ist nicht so dumm. Der weiss ganz genau, der Klimafonds, da würde ich keinen Rappen rein tun von meinem privaten Geld, weil es nichts bringt, wenn irgendwelche ETH-Abgänger, die noch keinen Job haben, nachher darüber nachdenken, ob es den Klimawandel vielleicht noch gibt in 20 oder 30 Jahren. Da bringt niemandem etwas.
Ja, es ist auch noch der Anthony Patt, ETH-Forscher im Klimabereich. Und dort einfach noch ein Punkt. Er hat nämlich gestern in einem Interview bei CH Media gesagt, ja, die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer sei für Klimaschutzmassnahmen, wenn es eben ihre Lebenshaltungskosten nicht erhöhe und sie den Lebensstil nicht müssen anpassen müssen. Und das hat dann der Kollege von der Weltwoche gesagt, ja, aber genau das passiert ja. Ich meine, wenn man das mit Schulden finanziert, okay, dann musst du am Anfang musst du nichts zahlen, aber wir wissen, alle Schulden von heute sind Steuern von morgen. Irgendwann kommt das dann auf euch zu. Und auch der Lebensstil muss man ja dann anpassen, weil irgendwann sagt dann das Handy, sagt, jetzt darfst du duschen und so. Oder Smart Grid, sagt man dem, schön auf Englisch. Anthony Patt hat dann gesagt, das stimme ich alles nicht. Also man muss wirklich, es ging, man kann mit nur Solarpanels und so, sei alles kein Problem. Lebenshaltungskosten gehen nicht auf und auch den Lebensstil müssen wir nicht anpassen. Wer es glaubt, der wird selig oder ETH-Professor vielleicht.
Wobei, es ist schon interessant, so wie du es geschildert hast, die Medienkonferenz zeigt ja schon, wie unglaublich defensiv die Linke geworden ist bei dem Thema. Also wenn sogar Tagesanzeiger, Journalisten grosse Skepsis verbreitet und kritische Fragen stellen, dann sieht man, wie das Thema tot ist. Es ist tot. Es tut mir leid, die Klimapolitik ist total tot. Es ist einfach bei den Grünen das Thema. Aber die Grünen haben etwa 10% Wähler. 10% Wähler, wenn man noch alle die wegzählt, die gar nicht gehen, gehen wählen. Das ist ganz wenig. Das sind ganz wenig wahrscheinlich alle die ETH-Professoren und die ETH-Abgänger, die da, sich engagieren. Ja. Oder sich lassen zahlen von uns und selber nichts investieren in ihre wahnsinnig guten Ideen. Warum machen sie nicht Startups? Machen Startups mit eurem Geld, das ihr habt. Und dann tun wir das gerne unterstützen. Aber wer nicht irgendetwas selber investiert, glaubt selber nicht daran.
Gut. Es ist eigentlich eine Zombie-Initiative, eine Untotin. Wir können ja die so branden, ab sofort.
Genau, es ist wirklich eine Zombie-Initiative. Sie wird nicht leben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo alle, erstens, wo leben, wissen, wie wahnsinnig wichtig das ist zum Leben. Nämlich schlafen. Schlafen ist die Hälfte vom Leben. Die Hälfte vielleicht jetzt nicht gerade, ist übertrieben. So lange schlafen wir jetzt auch wieder nicht. Aber sagen wir, ein Drittel von dem Leben tut man schlafen. Und das ist wahnsinnig wichtig, wie ihr alle wisst. Das ist eigentlich die Art, wie mehr Menschen oder auch alle anderen Tiere sich wieder regenerieren. Deswegen müsst ihr wirklich eine gute Matratze haben. Und die gute Matratze kommen wir darüber, wo natürlich bei Schlafwohl. Hört gut zu.
Der PowerNap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, wir sind schon ein bisschen bei der Klimapolitik hängen geblieben. Gehen wir noch zu der Regierung vom Kanton Zürich. Deutsch gesagt, der Martin Neukomm, der grüne Regierungsrat ist und obwohl er allein ist, einen völlig überdurchschnittlichen Einfluss hat in der Regierung, weil die anderen zu wenig arbeiten, zu wenig schauen. Es ist das Elend der bürgerlichen Exekutivpolitiker, dass sie immer sich von linken Minderheiten über den Tisch ziehen, wie sie, ich weiss nicht, zu wenig schauen, zu wenig arbeiten, zu wenig... Keine Ahnung! Es ist schon ein Kunststück, dass der Martin Neukomm so ein wichtiger Regierungsrat geworden ist in der ganzen Schweiz. Er ist sehr, sehr jung und hat alle die alten Hasen im Griff. Dominik, um was geht's?
Ja, jetzt wieder mit gesetzlichen Änderungen, die er durch die Regierung gebracht hat, die dazu führen, dass es eine Solarpflicht geben soll. Und Zürich will irgendwelche Energiespeicher anschaffen. Was das sind, die Energiespeicher, findet man aber irgendwie nie nicht. Der Alex Reichmuth hat sich auf die Suche gemacht und er muss einfach festhalten, Batterien funktionieren nur kurzzeitig, also das bringt eigentlich nichts. Und Pumpspeicherkraftwerke sind für die ganze Saison Energietransfer ebenfalls ungeeignet. Wo er nachher gefragt hat, hat die Baudirektion einfach irgendwie von chemischen Speichern wie Wasserstoff, synthetischem Methan geredet. Also das ist die alte Idee, mit überschüssigem Strom im Sommer das herzustellen. Aber dort sind die Wirkungsverluste extrem hoch und man kommt dort auch nicht vorwärts. Auch die ganze Wasserstoffgeschichte oder thermische Speicher, die auch noch erwähnt worden sind, also wo man Wärme erzeugt und dann die Wärme irgendwie irgendwo hin ins Gestein, in den Untergrund oder in Öl oder geschmolzene Salz. Das ist alles noch weit, weit, weit weg. Man gibt dann zu, das sei alles noch nicht marktreif, aber man will es in Zürich bereits in ein Gesetz hineinschreiben.
Genau, und das wird wahrscheinlich aber so auch geschehen. Jetzt gehen wir nochmals zu einer Medienkonferenz. Es geht um die Individualbesteuerung. Das ist eines der ganz grossen Prestigeobjekte der FDP-Frauen. Es ist leider auch ein Zombie-Vorstoss, der wird brutal untergehen in der Volksabstimmung. Das ist meine Prognose, wobei eben, wie gesagt, meine Prognosen sind so nicht wert. Dominik, um was geht's?
Ja, es geht darum, wirklich die Individualbesteuerung kommt jetzt vom Volk, weil 10 Kantone und 65'000 Leute ein Referendum wollen. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Es ist absurd, was man da will. Oder man muss, dann müssten wirklich alle einzeln, darum heisst die Individualbesteuerung, ein Steuerformular ausfüllen. Das bedeutet 1,7 Millionen zusätzliche Steuerdossiers, die Kantone müssen, bearbeiten. Es führt auch zu Steuerausfällen von 600 Millionen Franken. Man macht das eben, weil ja heute so ist, wenn man die beiden Einkommen von Doppelverdiener zusammenzählt, ist Progression, greift eben zu. Progression, die wir auch ablehnen, die tut weh und die führt eben dann zu viel Steuern, die man muss zahlen. Aber richtig runterfahren mit dem hätte man dann gleich nicht wollen, sonst wäre bei der SP ab dem Jahr Board Kate. Man hat dann die Progression noch verschärft. Das ist so blöd. Man hat sie noch steiler gemacht, damit die Steuerausfälle nicht eine Milliarde sind, sondern nur 500, 600 Millionen. Aber das scheint jetzt der SP noch zu gefallen. Die Behauptung ist, dass dann mehr Leute gehen arbeiten. Und ein Studienauftrag vom Bund hat gezeigt, dass irgendwie zwischen 10'000 bis 44'000 Vollzeitstellen mehr gehen arbeiten. Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, das ein bisschen weniger spekulativ unterwegs ist, kommt auf 5'200. Und für das müssten auch alle Kantone ihre Gesetze abändern, weil die haben die sogenannte Heiratsstrafe schon abgeschafft, einfach mit anderen Modellen, zum Beispiel ein Splitting-Modell oder irgendwie so. Das müssen die alles nochmal neu überarbeiten, ihre kantonalen Gesetze. Ein riesiger Aufwand. Und das Absurdeste noch zum Schluss, also die verheiratet sind, du müsstest eigentlich, wenn du nachher plötzlich getrennt, musst zum Beispiel das Vermögen angeben, du und ich, wir müssten faktisch eine Scheidung durchführen und herausfinden, welcher Teil von unserem Vermögen unseren jeweiligen Frauen gehört und welcher bei uns gehört. Das müssten wir irgendwie teilen und dann verschiedene unterschiedlich auf je zwei Steuerformulare angeben. Komplett absurd.
Gut, was noch gut ist, ist natürlich für jede Scheidung hat man dann schon Daten erhoben. kann man eigentlich schon alles vorbereiten für die Scheidung, das ist auch noch gut. Nein, aber was auch noch vielleicht noch zu sagen ist, es ist doch jetzt eins von den ganz guten Beispielen, wo man irgendwie merkt, wie die Bürgerlichen sich gegenseitig abschlachten. Wir sind uns doch alle einig, dass die Besteuerung der Doppelverdiener, wo alles meistens eben gut ausgebildete Leute sind und deswegen tendenziell früher, jetzt ist es auch nicht mehr so, tendenziell bürgerlich gestimmt haben, dass das ein Missstand ist. Und zweitens bin ich auch überzeugt, dass Steuern eine Rolle spielen, ob die Leute arbeiten oder nicht. Deshalb sind wir ja dafür, dass wenn jemand, der länger arbeitet, nach dem Rentenalter, dass der nicht mehr so viel Steuern muss zahlen, weil wir ja daran glauben, dass er dann eher arbeiten geht, wenn er nicht alles, was er erarbeitet muss, dem Steuerfock geben. Aber was ist da die Antwort? Die Antwort kann doch nicht sein, dass man den Steuerbehörden noch mehr Aufgaben gibt, die noch grösser macht. Ich meine, was man da für eine Bürokratie aufbaut und das mit freisinniger, nicht Beteiligung, auf freisinnige Initiativen. Alle die kantonalen Steuerbehörden müssen doch Dutzende von neuen Leuten einstellen, nur wegen dem Schrott. Das sind ja übrigens die gleichen Leute, die sich weigern, bei der Personenfreizügigkeit vielleicht einen Abstrich zu machen und zu sagen, wir brauchen irgendwie vielleicht wieder eine Steuerung. Dann sagen sie immer, oh, Bürokratie! Ah, aber da haben wir jetzt gar kein Problem mit der Bürokratie.
Genau.
Die Bürgerlichen hätten totalen Konsens können anbringen, dass Progression in der Bundessteuer so Gottverteilung in der Fläche werden. Die Progression ist ja nur so steil wegen dem Zweiten Weltkrieg. Wenn die Bürgerlichen gesagt hätten, komm, wir gehen auf das Ziel los, dass wir nämlich Progression senken, dann haben wir nachher den Effekt, der das macht bei den Doppelverdienern, auch gelettet. Und dann gibt es dort ganz viele Frauen, es geht ja vor allem um die Frauen, die gerne mehr gehen arbeiten.
Genau.
Und da hätte man einen Konsens gehabt. Und da hätten wir nicht die Linken müssen ins Boot reinholen müssen, die ganze Zeit ja, wie wir vorher wieder beschrieben haben, nur ausgeben. Die wollen doch gar nie sparen, die wollen dann nie Steuern senken. Und die FDP-Frauen sind dumm genug, dass sie sich auf das eingelassen haben. Und jetzt haben wir eine Volksabstimmung, wo die CVP, also die Mitte, und die SVP auf der einen Seite sind und die FDP auf der anderen Seite und sich gegenseitig abschlachtet und die Linken können zuschauen und lachen. Heimatsterne, das ist bürgerliche Politik im Jahr 2026. Dumm, unfähig, taktisch, Anfänger, totale Anfänger. Gut.
Genau. Und die FDP-Männer haben sich von den Frauen natürlich treiben lassen, oder? Also ich habe noch nie einen FDP-Mann getroffen, der wirklich diese Vorlage wahnsinnig gut findet. Es ist auch vom Co-Präsident Benjamin Müllemann ist bekannt, dass er dagegen ist, gegen die Individualverfügung. Aber wir werden es sehen. Es ist einfach, oder, wahrscheinlich haben die FDP-Frauen gar nicht eine gute Analyse gemacht, weil dann wäre es darauf gekommen, dass das Problem ist nicht, dass man das zweite eine Steuererklärung ausfüllt. Das Problem ist die Progression, wie du vorher gesagt hast.
Genau, das ist die grosse Problematik. Jetzt gehen wir noch zum Schluss auf die Geschichte, die du noch geschrieben hast, über Putin, über Russland, über Vilnius. Da sind wir gespannt. Dominik, um was geht's?
Ja, es gibt vielleicht Leute, die mich verwünschen, weil ich das gemacht habe. Aber ich habe 4 Jahre nach der Invasion in der Ukraine einmal ein bisschen geschaut, was sind für so Narrative von Putin in der Schweiz umeinander, oder? Und habe die dann abgecheckt. Ich bin wirklich in die Rede von Putin gegangen. Also die Rechtfertigungen, die wir auch bei uns etwa die mal hören. Oder Grund für den Krieg ist die NATO-Osterweiterung, oder? Und dann kann man halt zeigen, dass die NATO sich erweitert hat zu Ländern, die wirklich wollen beitreten. Es war nicht NATO, die das wollte. Und Ukraine und Georgien, wo man das als Rechtfertigung nehmen würde, die hat man ja gar nicht aufgenommen. Oder man hat Russland mir versprochen, dass sich die NATO nicht ausdehnt. Das stimmt halt so auch nicht. Ich gehe zum Henry Kissinger. Ich schaue, was ist wirklich 2014 passiert. Ja, der Krieg hat 2014 schon angefangen mit der Eroberung und Annexion von der Krim durch Russland. Und ich gehe wirklich durch. Und ich mache das ein bisschen bewusst auch heute, weil heute ist es genau 35 Jahre her, seit Russland einmarschiert ist in Vilnius. Der Gorbatschow hat Panzer geschickt und 14 Leute sind aufs Leben gekommen, weil man hat wollen die Unabhängigkeit platt machen. Und am Schluss geht es wirklich darum, die Länder im Baltikum, in Polen, auch weiter unten, sie wollen halt nicht in der Einflusssphäre sein von Russland. Sie wollen unabhängig sein. Und das ist am Schluss das, was ausmacht, was sie auch dazu geführt hat, der NATO beizutreten. Und ich will wirklich Leute empfehlen, die vielleicht auch mir das oder uns das schon vorgeworfen haben, wir sind irgendwie russophob. Man muss wirklich die Rede vom Herrn Putin zwischendurch wieder mal lesen. Man findet sie überall. Ich habe sie verlinkt auf kremlin.ru/en. Das ist alles auf Englisch. Man kann die nachlesen. Und dann sieht man auch den imperialen, nationalistischen Anspruch, den er hat. Ob der eine verbrämte PR-Geschichte ist oder ob er ernst gemeint ist, das ist schwierig zu sagen. Aber er ist rum. Er hat seine Macht auch auf dem Nationalismus aufgebaut und er pflegt das. Und darum ist es am Schluss zu diesen kriegerischen Handlungen gekommen, wo jetzt ein furchtbar grausamer Krieg ist, seit 4 Jahren.
Genau, also russophob. Nein, sind wir nicht grundsätzlich. Nein. Aber was die Aussenpolitik der Russen betrifft, seit etwa Peter dem Grossen, ja, da bin ich russophob, weil die hat ganz ein einfaches Prinzip sich immer zum Maßstab gemacht. Und das heisst einfach wachsen, wachsen, wachsen. Wir wollen wachsen. Deshalb ist das grösste Land der Welt geworden. Man kann nicht gross werden, ohne dass man wachsen tut. Das Römische Reich war auch keine Friedenskaiser-Veranstaltung, sondern es war einfach ein Land, das immer grösser werden wollte. Und das gilt halt auch für Russland. Und die das nicht wollen, die finden das halt ein bisschen anders. Ist ja klar. Wir sind ja auch nicht Fan von irgendwie vom Dritten Reich, wenn das Dritte Reich sich die ganze Zeit ausdehnt. Das haben wir auch nicht gern. Und das ist halt bei der russischen Außenpolitik leider seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten der Fall. Und du hast das hervorragend beschrieben und sehr viele Mythen widerlegt. Gut, das ist Sie, Bern, einfach an dem 13. Januar 2026 noch ein Hinweis in eigener Sache. Brüssel einfach ist wieder. Und zwar im schönen Kanton Solothurn. Dominik, um was geht's?
Ja, am 30. Januar ab der 6. Beginn ist am 6:30. Bern einfach Brüssel einfach spezial aus Balstel mit dem Christian Imark, Nationalrat Solothurn von der SVP. Im Link, den ihr irgendwo findet, oben rechts, wenn ihr uns schaut oder unten in den Shownotes, könnt ihr euch jetzt anmelden. Wir freuen uns auf ganz viele Leute zu sehen. Es ist sicher auch ein lustiger Abend. Wir können auch noch diskutieren und kommen einfach geniessen den Abend. Es wird lustig wie bisher.
Sehr gut. Also, das ist es. Bern einfach auf nebelspalter.ch. Dominik Freuse und Markus Somm. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinne, macht es gut bis morgen und habt einen guten Abend.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG. Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch